Als wir angefangen haben, war so, dass so ein Grundriss 20 Stunden gedauert hat. Das war echt irre. Also die Leute sind den ganzen Tag an diesen Grundrissen dran gesessen, um die halt ein bisschen hübscher zu machen. Und mittlerweile sitzen die Leute meistens so 20 Minuten eventuell dran. Wir marschieren jetzt momentan hoffentlich so Richtung 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das macht schon so eine zweistellige Prozentzahl aus, die bei uns über die CRMs geht. Aber wir haben auch wirklich nach wie vor eine ziemlich große Kundschaft, die auch wirklich bei uns über die Website kauft. Also das ist deutlich mehr als die Hälfte, weil 2D-Illustrationen bei uns tatsächlich gehen, wie geschnitten Brot. Das ist immer noch so unser Kernprodukt, auch das, an dem wir dann auch immer noch am meisten erarbeiten, wo wir auch sehr, sehr individuell unterwegs sind. Ja, also so gut wie jedes Franchise hat ja bei uns einen individuellen Grundriss, bei dem wir dann auch die Farben anpassen auf den Markenauftritt. Wir verkaufen im Moment 70% sind unsere 2D-Illustrationen von allen Produkten, die wir verkaufen. Also es ist schon...
Ist nicht dein Ernst?
Doch, doch.
Boah!
Irre. Es ist definitiver Überhang von dem, was wir da haben. Und erst dann kommen dann die Grafiken. Wir haben definitiv als Ziel in den nächsten Monaten, dass wir sogenannte Instant-Grundrisse bereitstellen können. Also, dass wir unsere KI so abgewandelt haben und uns so optimiert haben, dass man wirklich die Möglichkeit hat, automatisiert in Sekunden so einen fertigen Exposé-Grundriss zu haben. Und das muss das Ziel sein und da arbeiten wir auch mit Nachdruck daran.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein heutiger Gast, Markus Brückelmeier, verbindet Wirtschaftspsychologie mit Markenaufbau, mit Business Development. Er ist Business Development Officer bei McGrundriss. Er hat selber einen Podcast, Maklergeflüster, und von daher werden wir über die eingangs genannten Themen heute im Deep Dive sprechen können. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Heute mal auf der anderen Seite herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Markus Brückelmeier.
Hallo Robert, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich schon seit ganz, ganz langer Zeit darauf, dass wir endlich mal gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Sehr, sehr cool.
Gut, dann starten wir direkt rein beim Immokaiser-Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus drei Fragen. Frage Nummer eins, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo lädst du da deinen Akku auf?
Ich bin sehr, sehr sportbegeistert, also im Fitnessstudio.
Und an welchen Geräten sieht man dich da üblicherweise?
Ich habe Kraft-Dreikampf gelernt. Also wirklich so war in einem Bundesliga-Verein für Kraft-Dreikampf unterwegs. Also ich mache sehr viel mit freien Hanteln, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Das sind so meine Bereiche, die ich liebe und die ich jetzt auch über die Feiertage sehr, sehr viel natürlich verwendet habe.
Dann die zweite Frage. Hast du selber Immobilien?
Ja, gut, dass du tatsächlich aktuell fragst, weil ich habe jetzt tatsächlich neben dem, was ich zum Glück bekommen habe von meinen Eltern damals, habe ich jetzt meine erste Immobilie selbst gekauft. Im Mai, kurz nach der Hochzeit mit meiner Ehefrau, haben wir gemeinsam unsere Immobilie in München gekauft. Wohnen wir jetzt tatsächlich selber drin. Ich weiß, anlagetechnisch nicht optimal, aber es ist tatsächlich auch mal schön, im Eigentum zu leben.
Und in welchem Teil von München?
Ganz im Osten. Ich bin im Westen aufgewachsen ursprünglich und dann haben wir uns gesagt, ach Mensch, komm, wollen wir doch mal die Stadt neu erleben von einer neuen Seite. Und dann haben wir es genauso wahrgemacht und jetzt leben wir ganz im Osten von München.
Welcher Bezirk ist das dann?
Ja? Trudring.
Sagt mir jetzt nichts, aber ich bin jetzt auch nicht örtlich so der Ortskenner.
Also ist in der Nähe da auch, wo dann Bogenhausen ist und wo dann Heidhausen auch ist. Also da dann noch ein bisschen östlicher. Und das ist, man sagt tatsächlich immer, da ist die Welt noch in Ordnung. Also es ist ein bisschen so das größere Dorf innerhalb von München.
Und die dritte Frage auf einer Baustelle, wo trifft man dich da an?
Normalerweise gar nicht. Ich habe das nämlich überhaupt nicht gelernt. Handwerklich habe ich nichts wirklich in die Wiege bekommen. Aber jetzt, wo wir eine Immobilie gekauft haben, versuche ich mich tatsächlich sehr viel daran. Das macht mir auch erschreckenderweise viel, viel Spaß. Also bedeutet, ich denke ehrlich gesagt in Zukunft mehr, hoffentlich.
Sehr gut. Vielen Dank für die Schnellfragerunde. Dann stell dich doch mal bitte kurz und knapp den Immokaiser-Podcast-Gästen vor.
Ja, also ich freue mich, dass ich da sein darf. Markus Brückelmeier heiße ich. Ich bin bei McGrundriss für das Business Development tätig, also leite das Business Development. Ich bin jetzt in der Immobilienbranche seit 7 Jahren, ursprünglich Wirtschaftspsychologe. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ganz, ganz lang auch in andere Bereiche reinzuschnuppern. Aber seit 7 Jahren bin ich jetzt im Immobilienbereich tätig, freue mich tatsächlich sehr viel mit Kooperationen und verschiedenen Menschen zu tun zu haben, auch die Marke zu entwickeln. Ursprünglich bei McGrundriss habe ich viel Marketing und Social Media gemacht. Und ja, dann ging es aber recht schnell und jetzt bin ich in der Geschäftsführung, was sehr, sehr viel Spaß macht.
Wo du gerade schon McGrundriss erwähnst, dann stellt auch McGrundriss gerade direkt auch mal in der Folge vor.
Mhm. Also McGrundriss löst eigentlich normalerweise das Problem, wenn ich als Immobilienmakler eine Immobilie verkaufen möchte und dann bekomme ich meistens vom Eigentümer Grundrisse und der Eigentümer ist ganz stolz auf die Grundrisse, die er dann für mich hat und ich stelle dann aber fest, Mensch, die lohnen sich nicht wirklich für ein Exposé, die kann ich eigentlich wirklich so nicht darstellen. Und dann helfen wir beim McGrundriss, das ist unser Kernprodukt, darin, die Grundrisse so aufzuwerten, dass sie verkaufspsychologisch optimiert sind, dass sie gut aussehen, dass sie auch meine Marke widerspiegeln. Das wird aus meiner Sicht im Moment immer wichtiger. Und darüber hinaus machen wir noch fotorealistische Visualisierungen, also alles, was man für eine grafische Darstellung für Immobilien machen kann. Das machen wir und das machen wir recht schnell und das machen wir auch recht einfach, dadurch, dass wir in vielen Punkten bei Maklern schon integriert sind, wie CRMs. Und wir versuchen es natürlich auch so preisgünstig wie möglich zu machen.
Die McGrundriss-Gesellschaft ist ja Teil der Vivario-Gruppe. Kannst du das auch nochmal einordnen? Es sieht so von außen aus, als wäre McGrundriss sozusagen eine Vertriebsgesellschaft dessen, was Vivario als Gruppe technologisch bereitstellt. Ist das richtig oder ordne das auch nochmal für die Hörer richtig ein?
Ja, also das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Interessanterweise gibt es McGrundriss länger als Vivario. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Ursprünglich wurde es allerdings noch als Immogrundriss gegründet. Also das war in Ingolstadt und es hat auch soweit ganz gut funktioniert. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, McGrundriss klingt einfach ein bisschen besser, klingt auch für die Leute so, dass sie halt etwas für einen guten Preis schnell und von guter Qualität bekommen. Deswegen haben wir es dann McGrundriss genannt. Und irgendwann ist es dann natürlich so, dass du merkst, du musst ja auch irgendwo die Grundrisse produzieren. Und jetzt sitzt natürlich nicht für jeden Grundriss dann jemand da und zeichnet die, aber der Grundriss, den wir haben, hat einen menschlichen Touch. Und das hat dadurch, dass wir schon recht hohe Mengen produzieren, dazu geführt, dass wir schon eine gute dreistellige Belegschaft haben. Und bei denen, die müssen ja auch verwaltet werden. Und die sitzen nicht alle in Deutschland, aber natürlich in Europa. Und dadurch ist es so, dass wir da auch einen Firmennamen gebraucht haben, der auch international verständlich ist. Also McGrundriss ist auf Englisch, auf Spanisch ein bisschen schwer auszusprechen. Deswegen haben wir hier gesagt, wir nehmen eine Dachgesellschaft, die dann für die produzierenden Unternehmen zuständig ist, mit denen die sich auch identifizieren können. Und so sind wir dann auf den Namen Vivario entstanden. Und das ist dann die Dachfirma, die sich auch um die Produktion kümmert, vor allem, aber von der auch McGrundriss ein Teil ist. Und McGrundriss macht, wie du schon gesagt hast, eigentlich die komplette Arbeit im deutschsprachigen Markt. Also zum einen den Vertrieb, aber natürlich auch, was so technologisch passiert. Und genau, also so ist McGrundriss aufgestellt. Aber tatsächlich spannende Frage, höre ich tatsächlich super selten.
Ja, ich habe einfach im Impressum nachgeguckt und da mal im Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister und so kam dann das eine zum anderen. Auf der Webseite tatsächlich von Vivario wird die Mitarbeiterzahl mit 150 angegeben für die gesamte Gruppe. Wie du weißt, immer sehr zahlenorientiert. Kannst du uns ein paar mehr Insights geben, wie viel Stückzahlen ihr macht, wie viele Kunden ihr habt, etc.?
Mhm. Also wir machen jetzt normalerweise so im Jahr um die 300.000 Grundrisse. Also das ist so die Zahl, die wir produzieren. Dazu kommen aber noch Visualisierungen, die wir häufig machen. Dafür haben wir halt ein spezialisiertes Team, das diese ganzen Renderings gestaltet. Da sind wir ja wahrscheinlich so ungefähr um die 1000. Ja, also das sind so im Moment die Stückzahlen, die wir gestalten. Die sind zum Teil, erzielen wir die natürlich über unsere Integration, zum Teil erzielen wir die über unsere Website. Größtenteils haben wir, auf unserer Website haben wir sehr, sehr viele Einzelunternehmen, also kleinere Maklerunternehmen, die wir dann auch wirklich versuchen, möglichst gut zu betreuen, ihnen auch wirklich so noch Mehrwert zu bieten, neben unseren normalen Dienstleistungen darüber hinaus. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Rahmenverträge mit großen Franchisern und mit großen Maklerunternehmen. Das hält sich so normalerweise im Schnitt, würde ich sagen, so 50-50. Mhm. Was so jetzt große Unternehmen angeht, was kleine Unternehmen angeht. Genau.
Auf Vivayo stehen mehr als 10.000 Kunden. Wenn ich das jetzt mal umrechne, würde das ja bedeuten, jeder Kunde macht durchschnittlich 30 Grundrisse. Passt das so in etwa?
Ja, allerdings muss man hier natürlich jetzt auch sagen, bei uns ist es so, wir haben ja kein Abo-Modell. Also bei uns ist es so, jeder Kunde kauft immer wieder neu. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie definiert man jetzt Kunden? Sind das immer welche, die wiederkehrend sind? Oder ist das jeder, der schon mal bei uns einen Grundriss gekauft hat? Und wenn ich jetzt die Zahl ausschmücken wollen würde, könnte ich sogar deutlich über 10.000 drüber gehen. Allerdings ist es halt natürlich so, dass wir Kunden haben, die kaufen bei uns 2 Grundrisse im Jahr. Und dann haben wir wiederum Kunden, die kaufen bei uns 20.000 Grundrisse im Jahr. Und das ist dadurch natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen wie das Pareto-Prinzip vorstellen, dass man sagt, 20% der Kunden bringen 80% der Menge. Ich glaube, das ist auch bei uns sehr gut anwendbar. Ja. Also theoretisch 30 Grundrisse im Jahr kommt schon hin, aber sehr, sehr ungleich verteilt.
Ja, das ist klar. Und wie viel Grundrisse hat man so im Durchschnitt pro Objekt?
1,9.
Das ist ja wie aus der Pistole geschossen.
Ja, also ich glaube, das sind so grundsätzlich Themen, mit denen wir uns ja jeden Tag beschäftigen. Also wenn ich jetzt nicht gerade Podcasts mache, dann ist es meistens so, dass ich ja auch viel in Verhandlungen stehe mit Partnern, mit Kooperationspartnern. Und dann müssen wir natürlich auch ungefähr rechnen, vor allem bei einem Produkt, das darauf angewiesen ist, dass die Kunden immer wieder kaufen und wie viel die Kunden kaufen. Es ist auch echt interessant, dann immer zu wissen, wie viele Grundrisse kann ich denn pro User dann auch wirklich erwarten, die gekauft werden. Und es ist dann relativ leicht zu sagen, wie viele Objekte hat jemand im Schnitt. Und da muss man das aber auch wieder auf Grundrisse runterrechnen. Und bei uns ist es so, dass wir, da gibt es noch eine zweite Nachkommastelle, aber ungefähr bei 1,9 sind.
Wäre schön, wenn ich dir diese Zahlen nicht so alle so entlocken. Also du kannst sie auch frei hier im Podcast, das hört ja kaum jemand mit. Kannst du auch einfach mit uns teilen.
Voll. Ja, also es sind ungefähr 1,9 pro Objekt. Und das ist halt tatsächlich dann schon auch recht spannend, weil es hängt ja bei uns immer davon ab, wie viel Quadratmeter hat eine Immobilie und wie viel Quadratmeter hat eine Etage und wie viele Etagen gibt's. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt eine Immobilie, die hat 300 Quadratmeter, dann sind das normalerweise 2 Grundrisse. Bei uns geht der Grundriss immer bis 200 Quadratmeter, aber natürlich auch pro Etage. Und wenn ich jetzt eine Maisonette-Wohnung habe, die ja, weniger als 200 Quadratmeter hat, aber 2 Etagen, dann habe ich 2 Grundrisse. Genau. Ich sage das immer so ein bisschen langsam und Ding, weil ich mir denke, ja, ist es, ich hoffe, dass es natürlich auch jeden interessiert und für jeden spannend ist, wie unsere technischen Details hinter der Grundrisserstellung sind. Aber gerne. Also da bin ich offen wie ein Buch für dich.
Jetzt, ich versuche die ganze Zeit, das jetzt in Umsatz umzurechnen.
Ach so, das willst du hören. bei uns, der Umsatz geht jetzt im Moment im Jahr. Du hattest übrigens recht so am Anfang. Das habe ich jetzt natürlich nicht alles komplett recherchiert. Aber wir sind immer so um die zwischen 3 und 4 Millionen Also was unseren Umsatz angeht, zum Glück progressiv steigend. Also wir sind jetzt jedes Jahr gewachsen. Aber wenn wir uns die Weltlage natürlich anschauen, wachsen natürlich auch die Kosten für uns alle mit. Ja, aber es ist wirklich Jahr für Jahr immer besser geworden, gewachsen, dadurch, dass wir auch tolle Partner haben, die an unserer Seite sind, auch langfristige Partner. Das ist für uns eigentlich das Allerwichtigste. Aber genau, also wir marschieren jetzt momentan hoffentlich so Richtung 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr.
Und so die Wachstumsrate, bewegt die sich eher so im einstelligen Bereich oder reden wir bei 10-25% oder drüber? Du nickst bei 10-25%?
Genau, also das ist so, es gab natürlich jetzt auch Jahre dazwischen, die ja nicht so prickelnd waren, wenn wir uns alle erinnern. So nach der Corona-Phase gab es ja dann die Zinswende und wir spüren eigentlich meistens relativ stark, wie die Transaktionszahlen hoch und runter gehen. Weil wir schon einen gewissen Anteil an Kundschaft haben bei den Immobilientransaktionen. Und in dem einen Jahr ging es ein bisschen runter, aber ansonsten sind wir jetzt eigentlich durchgehend immer wieder gewachsen. Und zwar so im Bereich 10%, waren noch zwischenzeitlich auch mal Jahre, wo es mehr war, wo wir jetzt um die 20% gewachsen sind. Aber jetzt auch vergangenes Jahr war, soweit ich weiß, unser Rekordjahr. Also sind wir wieder auch, was Wachstum angeht, deutlich gewachsen.
Ich sehe das ja bei einigen Kunden von mir, die auch Rekordjahre haben. Dadurch, dass sich einfach die Bestände in den letzten Jahren aufgebaut haben und der Markt wieder angezogen ist, stimmen auch letztendlich die Transaktions- und die Umsatzzahlen.
Ja.
Ja. Voll. Du hast eben erwähnt, es gibt viele Einzelmakler, es gibt auch die großen Franchises, die euch nutzen. Dementsprechend die Einzelmakler vielleicht tendenziell eher über eure Webseite und den dort vorhandenen Shop und die großen Franchises dann wahrscheinlich tendenziell eher über die CRM-Integration. Mhm. Wie wichtig sind die CRM-Integrationen insgesamt für euch?
Massiv. Also, weil ich denke tatsächlich, dass wenn wir uns überlegen, also ein Grundriss ist ja ein Teil von einem Immobilientransaktionsprozess. Und ich finde, viele Unternehmer machen sich oder denken eigentlich immer, dass sie so das Zentrum sind der Welt. Und bei uns war es mir eigentlich schon relativ lange bewusst, dass wir nur ein Teil eines Transaktionsprozesses sind. Deswegen ist es aus meiner Sicht immer wichtig gewesen, dass wir da sind, wo der Makler ist. Und dass er nicht jedes Mal bei einem CRM rausgehen muss, dann geht er auf den Grundriss, dann kauft er den Grundriss, dann lädt er ihn runter, dann lädt er ihn wieder hoch, dann fällt ihm vielleicht auf, ach Mensch, da will ich doch eigentlich lieber eine andere Farbe in dem Grundriss haben. Und dann dauert das alles ewig. Im Idealfall ist es so, dass er alles innerhalb von dem Ort bekommt, wo er gerade ist. Und deswegen war bei uns die On-Office-Integration total wichtig von Anfang an. Da waren wir so schon 2008 dabei, ich glaube 2010 waren wir schon dabei. Also einer der ersten, die überhaupt im Marketplace aktiv waren. Und jetzt natürlich auch mit anderen CRMs, wie zum Beispiel PropStack oder FlowFact oder anderen, wo wir noch gewidelabelt drin sind. Das ist aus meiner Sicht wirklich zentral, dass die Touchpoints, an denen die Makler sind, uns auch erreichen. Was heißt das jetzt in Zahlen? Ne? Da sehe ich dich lächeln. Es macht schon ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es macht schon so eine zweistellige Prozentzahl aus, die bei uns über die CRMs geht. Aber wir haben auch wirklich nach wie vor eine ziemlich große Kundschaft, die auch wirklich bei uns über die Website kauft. Also das ist deutlich mehr als die Hälfte. Und das sind wir
der Kundenzahlen oder der Stückzahlen?
Der Stückzahlen, die bei uns über die Website noch kauft. Weil dadurch, dass wir bei uns auf der Website natürlich einen kompletten Gestaltungsspielraum haben, wir haben da natürlich auch zum Teil noch ein bisschen mehr Produkte drin. Ich finde, die Integration schaut optisch ein bisschen schöner aus als unsere Website selbst. Aber trotz allem haben wir hier natürlich auch nochmal einen ganz anderen Spielraum in der Gestaltung, weil wir da natürlich voll auf uns gestellt sind. Und In anderen Bereichen haben wir natürlich auch gewisse Abhängigkeiten, weil die Partner, die wir haben, die haben natürlich auch ein Interesse, dass bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise verkauft werden.
Ja, logisch. Plus möglicherweise auch eine Umsatzbeteiligung. Müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber klar, ne, wenn ich die Plattform nutze, dann wird es auch eine Plattformnutzungsentgelt in irgendeiner Art und Weise geben. Kennen wir ja vom App Store von Apple und Google. Du hast gerade beschrieben, ihr seid Teil der Transaktion, seid da ein wichtiger Baustein. Seht ihr euch eher dann als Plattform oder eher als Service-Dienstleister, der hier eben diesen Teil der Transaktion eben mitbedient?
Also im Moment sehe ich uns tatsächlich als ein optimales Puzzlestück, wenn es halt wirklich um diese Grafikerstellung geht, die in diesem Transaktionsprozess stattfindet. Also es ist schon vor allem eine Service-Dienstleistung, die wir aber in den nächsten Jahren schon vorhaben zu entwickeln zu etwas, was über diese reine Dienstleistung hinausgeht. Zum einen wird es natürlich auch immer technischer, zum anderen denke ich, dass wenn wir beginnen, den Grundriss immer mehr als Information zu verstehen und nicht nur als reine Grafik, können wir mit dieser Basis, mit diesen Basisdaten nochmal deutlich mehr anfangen, als wenn wir nur die reine Grafik sehen, die wir aufhübschen. Und ich denke, in diese Richtung spreche ich jetzt schon sehr, sehr viel mit verschiedenen Partnern, die wir ja auch in unserem Bereich, in der Branche haben und versucht da wirklich jetzt auch ganz gute Lösungen zu erarbeiten. Also es macht irre viel Spaß. Im Moment ist es auf jeden Fall Service, aber in der Zukunft, glaube ich, kommt da noch deutlich mehr.
Du hast auch eingangs gesprochen über das Produktportfolio. Was sind denn so eure Top 3 Produkte, die gehen wie geschnitten Brot bei euren Kunden?
Also es sind tatsächlich dadurch, dass wir den Grundriss natürlich auch im Namen haben, assoziieren uns die meisten Menschen mit dem Grundriss. Und das ist dann vor allem natürlich der 2D-Grundriss. Ganz lang, ich weiß nicht, Robert, wie es dir geht, aber wenn ich mir so vorstelle, so als Makler, wenn ich wirklich einen schönen Grundriss im Exposé haben möchte, dann habe ich als erstes gedacht, ach Mensch, da passt doch jetzt am besten so ein 3D-Grundriss, wo man wirklich die Tiefe auch versteht und das alles so versteht, wie es funktioniert. Und ich war dann sehr, sehr überrascht, als ich dann zum ersten Mal mit Maklern gesprochen habe, auch darüber, was sie eigentlich am besten finden. Und die dann gesagt haben, nee, du, so 2D finde ich eigentlich sehr, sehr praktisch, weil es eine ganz andere Übersichtlichkeit hat und weil man technische Dinge auch mal nochmal deutlich besser da unterbringen kann. Also, und das ist jetzt auch der Grund, warum jetzt sehe ich das, weil 2D-Illustrationen bei uns tatsächlich gehen, wie geschnitten Brot. Das ist immer noch so unser Kernprodukt, auch das, an dem wir dann auch immer noch am meisten erarbeiten, wo wir auch sehr, sehr individuell unterwegs sind. Ja, also so gut wie jedes Franchise hat ja bei uns einen individuellen Grundriss, bei dem wir dann auch die Farben anpassen auf den Markenauftritt. Wir haben ein extra Design-Team, das bei den Illustrationen ab einer bestimmten Stückzahl wirklich auch diese ganzen einzelnen Einheiten erstellt und auf den Partner zuschneidet. Also das ist das eine. Und dann geht es aber natürlich auch immer mehr in die Grafiken. Jetzt im Moment fällt mir tatsächlich auch auf, dass Außenvisualisierungen und Außenvideos immer besser laufen, weil wir da auf der einen Seite ein Low-Budget-Produkt haben und wir haben auch fotorealistische Produkte, die dann entsprechend ein bisschen aufwendiger sind. Aber diese Budget-Außenvisualisierungen, die kommen tatsächlich auch sehr, sehr gut an, weil wir sie vor allem sehr, sehr schnell auch in Bewegtbild, in Videos umwandeln können. Und auch unser Homestaging. Kommt auch nach wie vor ganz gut an, sozusagen.
Ja. Und wie ist dann so die Stückzahlquote jetzt von so einer 2D-Visualisierung als Top-Produkt?
Also ich denke, wir verkaufen im Moment 70% sind unsere 2D-Illustrationen von allen Produkten, die wir verkaufen. Also es ist schon.
Ist nicht dein Ernst.
Doch, doch.
Boah!
Irre. Es ist definitiver Überhang von dem, was wir da haben. Und erst dann kommen dann die Grafiken. Also das ist schon unser absolutes Kernprodukt. Am Umsatz gemessen ist es natürlich anders, ne? Weil verschiedene Produkte haben verschiedene Margen. Und die Illustrationen sind bei uns natürlich, dadurch, dass sie auch sehr, sehr günstig sind, jetzt nicht das margenstärkste Produkt, das wir haben.
Ja. Das, also du hast eben von individuell und Farben gesprochen. Lass uns das nochmal durchgehen. Ja, jetzt kommt Kaiser Immobilien. Ja. Ich möchte Kunde werden von McGrundriss und meine 180 Immobilien, die ich im Monat drehe, mit, sagen wir mal, 2D-visualisierten Grundrissen in meiner Unternehmensfarbe über euch abwickeln. Hm. Ich habe 3 CRMs im Einsatz, ja, FIO, PropStack und OnOffice. Und wie können wir da zusammenarbeiten?
Also wenn du die CRMs eh schon im Einsatz hast, dann kannst du dich jetzt entscheiden, mit welchem du am liebsten arbeitest. Also mit da kann ich dir auf jeden Fall bei PropStack und OnOffice natürlich viel helfen. Und dann wärst du im ersten Schritt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein beliebiges CRM nehmen und dann sagst du, mit 180 Immobilien im Monat will Kaiser Immobilien doch definitiv auch eine eigene CI haben, oder?
Definitiv.
Ich meine, das braucht man mittlerweile einfach. Und dann würden wir dir im ersten Schritt einfach mal deine Website abscannen, dein Logo nehmen, dich nach Präferenzen fragen, wie du ihn gerne eingerichtet haben würdest. Und das schickst du dann alles zu uns rüber. Unser Design-Team sitzt dann da 2-3 Tage dran. Und dann bekommst du erste Entwürfe, wie es dann aussehen könnte, wie die Gestaltung ist. Und dann basteln wir für dich dein individuelles Layout, das du dann bei uns hinterlegen kannst. Und das kannst du natürlich auch bei PropStack, auch bei OnOffice und auch bei allen anderen CRMs hinterlegen. Dann werden wir in Zukunft, wenn du das bestellst, da kann man sich dann immer individuelles Layout auswählen, dich entscheiden, als erstes braucht man ja irgendwelche Vorlagen. Die werden bei dir wahrscheinlich immer relativ ähnlich sein. Die bekommst du vom Eigentümer, das letzte bei uns hoch. Und dann gestalten wir den Grundriss. Versprechen tun wir 24 Stunden, meistens sind es eher so 4-6 Stunden, in denen der dann fertig überarbeitet ist. Und das kriegst du dann bei der Download-Page als JPEG oder PDF zur Verfügung. Kannst es runterladen und oder direkt ins Exposé rüberladen, wenn du dein CRM ja schon nutzt. Und das dann wirklich in deinem wunderbaren Exposé sehen, wie perfekt sich dein individuelles Layout in deiner CI widerspiegelt.
Ich bin kurz davor zu unterzeichnen. Ich habe noch mal ein paar Individualisierungsfragen. Also was ist möglich und was ist nicht möglich? Klar, wenn ich sage, ich möchte die Wände in kaiserlichem Blau haben, dann kriege ich die wahrscheinlich im kaiserlichen Blau.
Ja.
Wenn ich sage, ich hätte gerne Maßketten, innen und außen, dann kriege ich wahrscheinlich die Maßketten. Wenn ich sage, ich möchte die Quadratmeterzahl der einzelnen Räume mittig haben, dann kriege ich die wahrscheinlich mittig. Hm. Wenn ich möbliert haben möchte, dann kriege ich die wahrscheinlich möbliert.
Und vor allem, wie du in welchen Möbelstilen du haben willst. Wir haben für jedes individuelle Layout ein eigenes Set an Möbelstilen, die passen. Also du hast dann deinen eigenen Kaiserstuhl oder Kaiserthron, je nachdem.
Jetzt bin ich beeindruckt. Was geht denn nicht? Wo sind die Grenzen?
Also ich kann halt grundsätzlich sagen, wir hatten schon sehr, sehr vieles und wir haben so gut wie alles eigentlich schon versucht und gemacht. Also wir erzählen natürlich keine Lügen in den Grundrissen. Ne? Also wenn man sagt, ja, mach doch bitte die Grundrisse 10 Quadratmeter größer, dann machen wir das nicht. Aber abgesehen davon geht, was jetzt so die Individualisierung von Layouts angeht, eigentlich grundsätzlich alles. Also alle Farben, die man sich vorstellen kann, alle Möblierungsstile, die du dir vorstellen kannst, die Quadratmeter.
Dachschrägen.
Ja, klar. Also das geht immer. Es ist natürlich auch immer so diese Frage, wir machen ja auch Schnitte und diese ganzen Bereiche, die liefern wir dann natürlich dazu. Wenn du sagst, ich mag noch ein Infosheet haben zu meinem Grundriss, dann können wir das auch dazu machen. Wenn du sagst, du willst eine Wohnflächenberechnung dazu haben, dann machen wir das auch mit Stempel und drum und dran. Und also es geht grundsätzlich natürlich alles, was jetzt so die Individualisierung angeht. Es ist halt natürlich so, wenn du dein Layout einmal bei uns erstellt hast und individualisiert hast, dann können wir natürlich nicht jedes Mal einen Stuhl anders entstellen oder sowas. Das geht dann natürlich wieder nicht. Aber wenn das schon mal eingebaut ist und gestaltet ist, das ist dann wie eine klassische CI, dann wirst du das immer in deinem Layout bekommen, wie du es dir wünschst und wie es funktioniert. Und man kann es natürlich auch immer wieder anpassen. So, das ist keine Frage, aber dann dauert es halt länger, weil da wirklich so ein Designprozess dahinter steht.
Beliebtes Thema sind sicherlich die Korrekturschleifen. Wie sieht das aus? Wie geht das vonstatten? Wie kann ich Feedback zu den Grundrissen abgeben? Wie schnell sind die korrigiert? Ab wann sagt ihr jetzt bitte weitere Euros überweisen? Wie läuft das bei euch ab?
Normalerweise, wenn du es bei uns auf der Website bestellst, so, dann hast du, dann ist es so, dass wenn du eine Korrekturschleife brauchst, die kostet dann 3 Euro, je nachdem. Manchmal ist es auch schon vereinbart, dass du eine Korrekturschleife mit drin hast. An anderen CMs beispielsweise ist es so, dass du freie Korrekturschleifen hast, wie du es gerne haben möchtest. Wenn jetzt aber natürlich ein Fehler unser Fehler ist, und da sind wir eigentlich meistens recht kulant, dann machen wir das natürlich, bis es dir gefällt. So, da gibt es jetzt keine große Grenze, die wir dann da zeitlich setzen. Wenn es jetzt halt natürlich gemerkt, dass es ausgenutzt wird oder so, dann ist es schon an einem bestimmten Punkt so, dass wir dann auch die Korrekturschleife in Rechnung stellen. Aber das hängt tatsächlich sehr, sehr davon ab, wie die Menschen mit uns zusammenarbeiten möchten, ob halt in einem Deal oder in einem Rahmenvertrag Korrekturschleifen integriert sind oder nicht. Normalerweise kostet bei uns eine Korrektur 3 Euro, dauert normalerweise genauso lang, wie wenn jetzt der Grundriss erstellt wurde. Also wieder so ein paar Stunden im Idealfall. Und wenn es jetzt halt wahnsinnig kompliziert ist und halt hin und her geht und der Prozess halt ein bisschen schwieriger ist, dann dauert es auch mal einen Tag. Mhm. Aber länger sollte es eigentlich nicht dauern, bis das durch ist.
Also bei euch auf der Webseite verstehe ich, dass das easy ist. Habt ihr wahrscheinlich so eine Chat-Funktion. Wie läuft das dann bei den CRM-Integrationen ab? Ist diese Chat-Funktion dort auch integriert oder habe ich dann E-Mail-Ping-Pong?
Also du schreibst normalerweise schon E-Mails, aber du kannst vor allem die Änderung schon anfordern im CRM. Da gibt es dann immer eine Funktionalität, wo man dann sein fertiges Produkt sieht und dann heißt das Korrektur anfordern. Und dann kann man das direkt machen. Und dann entsteht ein neuer Status. Das ist in den meisten Fällen so. Und dann hast du es normalerweise sehr, sehr kurzfristig bei dir.
Und bei den CRM-Integrationen bekomme ich die fertigen Grundrisse auch in das Objekt reingeliefert und bekomme parallel eine E-Mail, Ihr Grundriss ist fertiggestellt, bitte schauen Sie im Objektreiter sowieso nach. Ja?
Genau, das ist bei uns voll durchautomatisiert und funktioniert sehr, sehr schnell. Das ist halt auch genau das, was wir bei Integration wollen. Wir wollen, dass es ja möglichst nativ ist, dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwo ganz woanders plötzlich, sondern dass auch man auch von der Bestellung bis zur Korrektur, bis zur Lieferung auch eigentlich immer das Gefühl hat, Mensch, das ist irgendwie jetzt auch eine gute Integration. Da bin ich auch so, dass das wirklich möglichst nativ ist und dass das in mein Online-Exposé dann übertragen wird.
Dann hast du als zweitwichtigstes Produkt, hattest du genannt, die Visualisierung?
Genau, Außenvisualisierungen.
Der Prozess ist da derselbe? Und ja,
genau.
Machen das noch echte Menschen eigentlich bei euch?
Ja.
Und wie viel KI setzen die heute ein, um die Grundrisse zu bearbeiten?
Also es ist so, dass als wir angefangen haben, dass so ein Grundriss 20 Stunden gedauert hat. Das war echt irre. Also die Leute sind den ganzen Tag an diesen Grundrissen dran gesessen, um die halt ein bisschen hübscher zu machen. Und mittlerweile sitzen die Leute meistens so 20 Minuten eventuell dran. Und das liegt daran, dass wir die Prozesse halt sehr, sehr stark automatisiert haben. Wir haben zum einen eine KI, die da auch unterwegs ist, die Bilder analysiert und die daraus dann Vorlagen bastelt. Und die sind jetzt mittlerweile eigentlich schon relativ final. Also man kann sich das jetzt so vorstellen, dass mittlerweile unsere Zeichner, die früher die Grundrisse gezeichnet haben, im Moment eigentlich eher so Feinschleifer und Überprüfer sind. Dass die Qualität passt, dass es so gestaltet ist, dass der Kunde sich dann auch darüber freut und das auch gut einsetzen kann. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass jemand den Grundriss bekommt und ihn dann von Grund auf neu zeichnet. So ist es nicht. Sondern es wird jetzt immer mehr so, dass unsere Zeichner eigentlich mehr zu Qualitätsprüfern werden. Und den ganzen Prozesse dann so anpassen, dass sie noch besser funktionieren. Also wir versuchen dieses Lernen und die Qualität immer mehr zu automatisieren, dass sie deutlich stärker wird.
Wenn du das jetzt mal in die Zukunft fortschreibst, wie siehst du das in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Könnte ja auch als CRM-Anbieter auf die Idee kommen, dass sozusagen diese KI direkt in sein CRM reinzubauen, zumindest für 2D-Visualisierungen. Das wäre natürlich ein Substitut für euch. Also wie bereitet ihr euch auf so ein Szenario vor?
Also im Idealfall sind wir ja diejenigen, die diese Lösung zur Verfügung stellen. Weil ich denke, sich gegen technologischen Fortschritt zu stellen, hat noch niemandem geholfen. Und bei uns ist es so, wir arbeiten ja seit 3 Jahren jetzt schon sehr, sehr stark daran, dass wir auch diesen Prozess automatisieren können und dass wir auch das Zeichnen komplett automatisieren können. Und wir haben definitiv als Ziel in den nächsten Monaten, dass wir sogenannte Instant-Grundrisse bereitstellen können. Also, dass wir unsere KI so abgewandelt haben und so optimiert haben, dass man wirklich die Möglichkeit hat, automatisiert in Sekunden seinen fertigen Exposé-Grundriss zu haben. Und das muss das Ziel sein und da arbeiten wir auch mit Nachdruck daran, dass es immer besser wird und dass wir dann unsere Zeichner dann dafür zur Verfügung haben, wenn die Projekte komplexer sind. Weil die Herausforderung ist ja meistens die, dass die Vorlagen nicht immer optimal sind. Also das, was man reingestellt bekommt, und wir nehmen eigentlich immer sehr, sehr viel an, geht von einer unscharf fotografierten Skizze bis hin zu einem perfekt vorbereiteten Baugrundriss. Und dass eine KI das alles verwenden kann, das ist eigentlich so die Herausforderung. Und dass sie genau erkennt, was passiert, wenn das jetzt von verschiedenen Perspektiven fotografiert wurde und wenn plötzlich auf dem Foto die Linie schief erscheint und so. Das sind alles Herausforderungen, die man hat und da müssen wir halt immer deutlich besser werden. Und also ich hoffe, dass wir in diesem Jahr es definitiv erleben, dass unsere Grundrisse auch ausgehend davon zumindest zu einem gewissen Prozentteil automatisiert funktionieren.
Wie siehst du solche Entwicklungen wie den LiDAR-Scanner, den PropStack jetzt als zum Beispiel vorgestellt hat? Oder man kann auch Ogudo nehmen, die ja auch aus dem virtuellen Rundgang einen Grundriss sozusagen als Anführungszeichen Abfallprodukt generieren. Das sind ja alles auch mögliche Substitute. Wie seht ihr das?
Also ich finde, das sind doch super unterstützende Technologien. Also vor allem so ein LiDAR-Scanner, das ist, finde ich, auch wirklich klasse zu nutzen, wenn man ein iPhone hat. Das, worauf ich tatsächlich auch immer achte und was uns wichtig ist bei Mikrund, ist, dass es möglichst einfach ist für den Kunden. Und das, was man halt immer hat, oder zumindest bei den meisten Immobilien hat, das ist ein Grundriss. Und den einfach hochzuladen und umwandeln zu lassen, ist halt eine sehr, sehr simple Art und Weise, das so für sich zu gestalten. Ich finde LiDAR-Scanner und auch das, was Ogudo macht und auch das von PropStack ist eine super spannende Technologie. Ich bin tatsächlich halt einfach gespannt, wie viele Kunden dann auch so für sich sagen, ich will das tatsächlich so für mich, für jeden Raum nutzen. Und Ogudo ist ja super erfolgreich, also das spricht ja an sich schon dafür. Aber es gibt auch immer die Kunden, die sagen, hey, ich habe eigentlich einen Grundriss und ich will auf Basis des Grundrisses aktiv sein. Und dadurch sehe ich natürlich vom Ergebnis her die Substitution. Aber das gilt nur für diejenigen, die halt wirklich auch sagen, ich bin Teil der Zielgruppe, die unbedingt gerne mit einem LiDAR-Scanner oder mit einer Kamera durch die verschiedenen Räume gehen möchten. Und ich bin da auch ehrlich gesagt total gespannt, wie sich da der Markt weiterentwickelt. Weil grundsätzlich das so für sich anzuwenden, es funktioniert mit ein bisschen Übung und das so für sich zu gestalten. Aber es erfordert schon ein gewisses technologisches Know-how. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, Wettbewerb hat eigentlich noch nie geschadet. Von daher, du siehst das sportlich. Ich glaube, eine Alternative dazu gibt es ohnehin nicht. Ja. Von daher muss man sich den Marktbegleitern da auch an der Stelle stellen und gucken, welche Technologien für einen dann selber auch passen. Ne?
Genau.
Auch im Kontext seines eigenen Geschäftsmodells Sinn machen oder auch keinen Sinn machen.
Genau, total inspirierend, muss ich sagen. Also ich finde, ich sehe ja immer mal wieder das, was Ugolo macht und was PropSec jetzt macht. Aber das ist für mich tatsächlich auch eine Art und Weise, wie wir vielleicht anders denken können, wie wir anders gestalten können. Aber ich finde, es ist immer am schwierigsten, wenn man sagt, ich renne einem Trend hinterher, also selbst. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, warum die Kunden bei mir Grundriss kaufen. Und wie wir den Service für die Kunden, die mit Grundriss kaufen, noch verbessern können. Und wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir machen jetzt 360-Grad-Touren, wir haben ja auch 360-Grad-Touren, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt voll so in diese Richtung, ja, also das macht Ugolo gut, das können die gut gestalten und so weiter. Und wir sind halt sehr, sehr spezialisiert auf Grundrisse. Also wenn jemand so einen bereits hat, also fast alle haben Grundrisse, aber nicht jeder hat eine Kamera. Und das funktioniert soweit auch ganz gut.
Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die Instant-Grundrisse, die dann KI generiert sind. Was glaubt ihr, wie viel Prozent ihr dann zukünftig über solche Instant-Grundrisse abfackelt? Ist ja schwer zu prognostizieren, ne?
Ja, also ich denke immer mehr. Also wir sehen es jetzt im Moment schon, weil es ist ja grundsätzlich schon im Einsatz. Es ist halt nur bei uns in der Produktion im Einsatz. Und ich denke, es wird wahrscheinlich starten bei einer Anzahl von unter 50% und wird dann wahrscheinlich mit der Zeit dann auch immer mehr wachsen, weil wir werden ja auch immer mehr lernen. Die KI wird immer mehr lernen und wird sich dann auch immer mehr weiterentwickeln. Ich denke nicht, dass es jemals bei 100% ankommt, weil das bedeutet, dass sie gar keinen Fehler mehr macht oder dass wir immer nur perfekten Input bekommen. Aber es hängt halt vor allem von da auch ganz stark davon ab, was der Kunde uns liefert. Das ist halt immer so die Basis. Wir versuchen, möglichst alles zu machen. Aber wenn jetzt beispielsweise jemand, wie gesagt, die zerknitterte Zeichnung uns liefert, dann wird es für die KI auch ganz, ganz schwer, das zu interpretieren und zu verstehen. Und es ist natürlich auch für die HI, also für die Human Intelligence, auch ziemlich schwierig, dann hin und wieder das genau zu machen. Aber dafür sind wir da. Ne? Also der Kunde würde ja nicht zu uns kommen, wenn er schon den perfekten Grundriss hätte.
Mhm. Wie stellt ihr euch das dann in der Umsetzung vor, dass ihr dann auch so die Korrekturschleifen dann auch über diese KI dann abfackelt, dass ich sozusagen über Text und Sprach Feedback dann eben auch in den Grundriss eingreifen kann und sagen kann, hier nimm die Wand raus oder solche Geschichten, das wird ja wahrscheinlich die KI dann auch können.
Genau, und es wird natürlich auch die Möglichkeit geben und das wollen wir ja niemandem verwehren, dass man halt auch direkt das vom Menschen zeichnen lässt und direkt halt wirklich in unsere manuelle Gestaltung gehen lässt, weil so sehr das auch unterstützt. Wir haben wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Personen halt wirklich auch gerne mit jemandem sprechen möchten und die speziellen Wünsche äußern möchten. Und das funktioniert halt, also vielleicht wird es ja irgendwie in den nächsten Monaten besser werden, aber es funktioniert halt immer noch nicht so zu 100%, wie man das immer hat. Also wird es wahrscheinlich zwei Pfade geben. Also der eine Pfad wird wahrscheinlich sein, dass es halt instant funktioniert, dass es schnell ist, dass es gut funktioniert. Und der zweite Pfad wird immer sein, dass wir sagen, wir haben hier einen schwierigeren Fall und einen komplexeren Fall und dafür hätte ich dann schon gern, dass dann auch ein Experte sich damit auseinandersetzt, sich das anschaut und nicht, dass das durch die klassischen KI-Prozesse läuft.
Wie siehst du insgesamt die Rolle von jetzt dem Grundriss im gesamten Transaktionsprozess und der Zahlungsbereitschaft der Makler für diese Rolle?
Ich glaube, es wird immer noch unterschätzt. Also du hast ja schon gesagt, ich bin Wirtschaftspsychologe ursprünglich und in meiner Zeit so Thema Markt- und Werbepsychologie setzt man sich ja immer sehr, sehr viel mit verschiedenen Studien auseinander und dann schaut man sich auch an, zum Beispiel mit Eye-Tracking-Studien, wie gehen denn Menschen jetzt an so ein Exposé ran und wie betrachten sie das? Und das Interessante ist, dass bei Eye-Tracking-Studien man immer festgestellt hat, dass der Kunde vor allem in einem Exposé nach dem Grundriss sucht. Als erstes. Also die Bilder sind auch immer ganz spannend. Aber der Kunde sucht aktiv als erstes nach dem Grundriss, um sich das zu überlegen. Und wenn wir mittlerweile aus dem Bereich Branding und Marketing und Positionierung, ja, als Immobilienmakler hat man ja schon einen gewissen Wettbewerb, sich abheben möchte, dann ist es ja schon wichtig, dass das, was die Kunden suchen, dass man sich das möglichst optimal und auch möglichst individuell gestaltet. Die Zahlungsbereitschaft der Kunden, wir haben tatsächlich festgestellt, je größer der Wettbewerb ist, desto mehr sind Menschen auch bereit zu investieren in ihre Außendarstellung, weil es dann halt plötzlich auch immer mehr darum geht, sich abzuheben. Und es unterscheidet sich natürlich sehr, sehr stark. Aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass es nicht so ist, dass der Großteil unserer Kunden 2D-Illustrationen kauft, weil sie halt vor allem günstig sind, sondern auch, weil man sagt, das kennen Menschen und das ist halt einfach sehr, sehr übersichtlich. Und wir sehen auch dadurch, dass dass wirklich eine große Nachfrage nach individuellen Layouts besteht, dass Menschen dann schon auch bereit sind, da zu investieren und das so für sich neu zu gestalten. Also, ja, ich denke, die Rolle von so einem Grundriss im Raum der Immobilientransaktion ist schon entscheidend, weil wir es einfach sehen. Also die meisten Menschen sind vor allem bei so einem Exposé am Grundriss interessiert. Der zweite Schritt sind dann natürlich die Fotos und die anderen Bilder. Und erst dann kommen, glaube ich, andere Themen. Also sehr, sehr, eigentlich immer noch ein sehr, sehr spannender, unterschätzter Teil der Immobilientransaktion.
Aber im Neubau ist es schon so, dass da die 3D-Grundrisse ja dann doch überwiegen, ne? Wie erklärst du dir das?
Also Neubau, zum einen ist es ja so, dass man hier auch ein ganz anderes Budget ganz häufig hat. Die Bauträger haben jahrelang sich den Fokus darauf gesetzt, das so zu gestalten. Und im Neubaubereich, betreuen wir auch einiges, brauchst du ja von Haus aus schon Visualisierungen. Also fotorealistische Visualisierungen, weil meistens wird ja Neubau dann verkauft, wenn er noch nicht gebaut ist. Und wenn du dann eh schon dir überlegst, dass du für Invisualisierungen einen vierstelligen Betrag ausgibst, dann kriegst du meistens eigentlich schon auch einen sehr, sehr hochwertigen Grundriss dazu. Also so ist es zumindest bei uns, dass wenn wir merken, jemand hat Neubau, den er gerne verkaufen möchte, dann verkaufen wir das eigentlich immer schon direkt als Kombi. Und auch da ist es halt wirklich so, du willst ja diesen hochwertigen Eindruck auch komplett fertig gestalten. Vom Grundriss über die verschiedenen Visualisierungen bis hin zu einer 360-Grad-Tour, die du ja auch komplett 360 Grad rendern kannst, wo du durchlaufen kannst. Sowas ist ja für mich ein absolutes Must-Have mittlerweile. Und deswegen, und vor allem, weil wir ja auch mittlerweile nicht mehr in so einer Zeit sind, wie 2019, wo Immobilien sich wie von selbst verkauft haben, da muss man jetzt richtig arbeiten dafür, kriege ich so mit aus meinen Podcasts. Da ist es, glaube ich, schon essentiell, dass man auch wirklich diesen hochwertigen Anspruch hat. An die Außendarstellung. Das darf nicht nur im Text sein und nicht nur beim Auftritt von der Website, sondern das muss sich auch wirklich in den Grafiken vor allem wiederfinden.
Wenn ich dir so zuhöre, mir kommt gerade einfach mal die Idee, man könnte ja auch auf die Idee kommen, das den Kaufinteressenten an die Hand zu geben, so ein Grundriss-Veränderungstool, ja? Also dass ich auf ImmoScout oder Kleinanzeigen oder ImmoWelt oder anderen Portalen die Möglichkeit habe, den Grundriss so zu gestalten, wie ich das möchte, um halt auch festzustellen, ob ich meine Wohnsituation, so wie ich sie mir vorstelle, auch in der Immobilie umsetzen könnte. Ist das ein Szenario, wo du sagst, ja, das könnte ein realistisches Zukunftsszenario sein? Scout geht ja schon die Wege, dass sie auch Entrümpelungen und sowas bei ausgewählten Immobilien anbieten, Homestaging anbieten. Das wäre ein möglicher nächster Schritt.
Genau, also Homestaging machen wir schon. Das ist ein Thema, aber das wirklich dem Kaufinteressenten anzubieten, ist für mich eigentlich genau das. Wenn ich jetzt sage, der Grundriss als Information statt als Grafik, dann ist es genau das, was in den Fokus mehr rücken sollte. Dass man sagt, welche Information gibt mir denn der Grundriss? Die Quadratmeter, wenn ich vielleicht die Lage noch dabei habe, kann ich vielleicht auch ein bisschen auf den Preis schließen und so weiter. Das grundsätzlich für sich zu verwenden, um auch eine Zielgruppe, die der Makler hat, zufriedenzustellen. Nicht nur den Makler, sondern auch die Zielgruppe, die der Makler hat, dem das zur Verfügung zu stellen, dass die das auch für sich richtig anwenden können. Das ist auf jeden Fall auch in verschiedenen Bereichen unser nächster Schritt. Und das geht, das beginnt natürlich vor allem bei solchen Themen wie, was kann ich mit dem Grundriss machen? Welche Immobilie oder welche Möbel passen da denn genau rein? Und geht natürlich auch bis zu ganz vielen anderen Punkten, ja, wo wir dann auch sagen, was könnte denn zum Beispiel so das Umfeld sein? Zum Grundriss, wie kann man das gut verwenden? Wie schauen denn die anderen Etagenpläne aus? Also da gibt es ja wahnsinnig viele Informationen, die man bekommt durch so ein Ding und die man dann auch für sich gut verwenden kann. Genau, also aber ein guter Ansatz. Auf jeden Fall.
Ja, ein guter Ansatz ist vielleicht auch dein Podcast für die Geschäftsentwicklung von McGrundriss. Wie siehst du da denn den Zusammenhang von deinem Podcast Maklergeflüster und der Geschäftsentwicklung bei McGrundriss?
Das ist schwer zu tracken, glaube ich. Aber das, was ich sehe, ist, dass Maklergeflüster, der irgendwie daraus entstanden ist, dass ich mir in der Corona-Zeit gedacht habe, ach Mensch, ja, viele Einzelmakler sind ja ganz alleine unterwegs. Wäre doch schön, wenn sie ihren Kollegen mal zuhören könnten, was die so machen oder wie die so mit verschiedenen Herausforderungen umgehen. Ich denke, dass Maklergeflüster neben dem, dass man natürlich eine Reichweite aufbaut, auch dafür sorgt oder auch gesorgt hat, dass man viele Menschen auch kennenlernt durch den Podcast. Ich hoffe, das kannst du mir wahrscheinlich auch bestätigen. Man kennt plötzlich viele Menschen. Und das ist natürlich, so ein Netzwerk ist immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das so zu gestalten. Gleichzeitig erfährt man auch viel, was so im Markt gerade umgeht, welche Sorgen Menschen haben. Es gibt ja auch noch ein Vor der Aufnahme und nach der Aufnahme, wo man dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen redet, wenn man eine gute Chemie bekommen hat. Wir haben uns kennengelernt irgendwie auch über das Thema Podcast, was ja auch sehr, sehr schön ist. Witzigerweise, ich glaube, Robert, bei der ITM, ne, das war irgend so eine Panel-Diskussion, die wir zusammen hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, Immokaiser, die muss ich unbedingt was zusammen machen. Und es ist halt so dieses verbindende Element, was sehr unterstützt hat. Aber ich kann tatsächlich sehr ehrlich von meiner Seite sagen, dass wir Maklergeflüster jetzt nicht gestartet haben, weil wir jetzt direkt gesagt haben, wir sind genau auf diese Ergebnisse aus, die wir jetzt damit bekommen haben. Wir wollten natürlich ein Branding-Element mit reinbringen, dass wir sagen, viele Menschen sagen, dass sie es gut mit den Maklern meinen und dass sie da Partner sind. Wir wollen es ihnen zeigen. Ja, also wir wollen zeigen, dass wir ihnen kostenlosen Mehrwert bieten, auf der einen Seite durch die Podcasts, aber auch auf der anderen Seite durch die Webinare und nicht nur immer davon reden, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und ich denke, dass das ein psychologischer Aspekt ist und auch eine gewisse Bindung schafft, die man sonst nicht bekommt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch sehen, der eine oder andere kann sicherlich jetzt auch einen Timestamp schauen, durch einen Podcast, das ist im Marketing sagt man ja so Longform-Content, dadurch hat man eine ganz andere Möglichkeit, eine Bindung herzustellen. Wenn wir jetzt wirklich normalerweise bei Reels, bei TikTok, bei LinkedIn, bei einem Beitrag, bei allen möglichen anderen Dingen, habe ich die Zeit gar nicht, um mich wirklich auch auf eine gewisse Art und Weise zu zeigen, wer ich bin, was mich ausmacht, auch als Dienstleister und was auch, welche Menschen auch dahinter stehen, hinter der Dienstleistung. Weil denen vertraut man. Menschen kaufen vor allem bei Menschen und nicht bei Unternehmen. Und wenn ich dann so eine Möglichkeit über einen Podcast habe, auch zu zeigen, hey, warum bin ich denn vertrauenswürdig und welche Werte habe ich denn als Mensch, dann erhöhe ich sicherlich auch die Möglichkeit, dass mir Kunden mehr vertrauen. Und ich denke, diese ganzen Aspekte haben am Ende schon dazu geführt, dass der Podcast ja schon einen maßgeblichen Teil beigetragen hat, den man jetzt sicherlich nicht in Zahlen aufsummieren kann. Aber auch das Feedback, was ich auf den verschiedenen Veranstaltungen bekomme, zeigt ja, dass die Menschen auch bei mir Grundriss sind wegen Webinaren und Podcasts. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Es vermittelt ein Gefühl, denke ich, beim Nutzen einer Dienstleistung, die ja schon eher technisch ist.
Ja, du schaffst es natürlich aus einem technischen Produkt eine persönliche Beziehung aufzubauen über den Podcast. Ne? Also wenn das, wovon ich mal ausgehe, auch bei euren Kunden eine große Reichweite erfährt, dann schaffst du es da natürlich, die Bindung deutlich zu erhöhen. Gar keine Frage.
Genau. Und ich denke, das ist so, also ich mache auch hin und wieder mal ein Webinar und da sage ich das auch immer, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man sowas macht, nicht das zu stark betrachtet, sondern dass man sagt, wie kann ich denn der Zielgruppe einfach mal maximalen Mehrwert bieten? Das zu und der Mehrwert, der entsteht meistens dann danach. Also
war bei mir, also kann ich total unterschreiben, also es war ja bei mir genauso, dass ich jetzt nicht gesagt habe, ich habe jetzt hier ein Marketingziel, sondern ich habe das gemacht, weil es mich einfach persönlich interessiert hat. Und aus dem persönlichen Interesse ist dann der Immokaiser-Podcast mal entstanden. Und das muss natürlich auch Spaß machen, weil ja das Zeitinvest nicht ganz unerheblich ist für so einen Podcast, vor allen Dingen, wenn man dann Knecht seiner eigenen 14-tägigen Routine ist. In Urlaubszeiten muss das alles ja vorbereitet sein. Also von daher, ist dann natürlich auch eine große Disziplin gefragt, das dann auch die Konstanz an den Tag zu legen. Deswegen sage ich auch immer, so ein Podcast ist Marathon.
Total. Und also das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Maklergeflüster war nicht mein erster Podcast, sondern ich habe, glaube ich, meinen ersten Podcast 2018 begonnen, 2017. Da ging es noch um ganz andere Themen. Und da hatte ich Phasen, da habe ich Daily gemacht. Und das war irre. Ne? Also klar, es war weit weg von der Qualität, die wir jetzt im Moment hatten. Und dann irgendwie mal wöchentlich und dann lernt man so das eine oder andere. Und das hat auch am Anfang gut funktioniert. Aber man merkt schon, also diese alle zwei Wochen, vor allem wenn wir jetzt ein Format haben, wie wir das haben, ne, wo es auch ganz stark um Interviews geht, dass du nicht alleine aufnehmen kannst, dann ist es schon eine Challenge, weil du hast ja auch ganz häufig Leute, die dir dann vielleicht auch mal absagen oder wo du schon was aufgenommen hast und dann geht es dann doch nicht. Du hast dann noch welche, die dann irgendwie 3 Stunden vorher sagen, du, können wir vielleicht da noch irgendwie was machen? Oder du findest vielleicht jetzt auch nicht immer sofort jemanden, wo du sagst, da habe ich sofort Bock, mit den Leuten aufzunehmen. Und das ist dann schon eine gewisse Challenge und ein Invest. Also, und ich liebe es, ne? Also ich liebe den Podcast. Ist das immer schön, auch wirklich mit diesen ganzen Menschen Aufnahmen zu machen. Aber also, ich will nicht lügen, es gibt wirklich so Phasen, wo ich mir denke, wie soll ich jetzt in so kurzer Zeit den richtigen Gast finden, das richtige Thema finden, den Podcast noch schneiden, das hochladen, weil ich meine, das mache ich am Ende des Tages auch alles immer noch selbst. So, da habe ich jetzt niemanden, natürlich technische Tools, die man das nutzen kann, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie noch 2 Cutter rumsitzen, die mir dann den Podcast schneiden. Vorbereitung, Nachbereitung, Durchführung, dass es genauso viel Spaß macht, wie es macht, so viel Aufwand ist es halt natürlich auch. Aber ja, man lernt viele Leute kennen und das ist echt echt auch cool. Also ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und da was begonnen habe damit.
Wann hast du für dich gemerkt, das war eine gute Idee, ich bleibe da jetzt auch dran und ziehe das durch?
Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich glaube, ach ja, das weiß ich noch. Weißt du noch, als der Deutsche Immobilientag in Bochum war? Es ist, glaube ich, 2020 gewesen, oder? Also es war, glaube ich, noch vor Corona. Wenn ich mich richtig entsinne. Aber egal. Auf jeden Fall war es so, dass wir da am Stand waren und ich habe dann mich mit Alex unterhalten, der war auch dabei von mit Grundriss. Und dann ist plötzlich ein Makler auf uns zugekommen und hat gesagt, die Stimme kenne ich doch. Du bist doch der vom Maklergeflüster. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Zuhörer. Und ich habe mir gedacht, krass, ne, wenn jetzt quasi das so schnell funktioniert, dass Menschen dich über die Stimme erkennen, dann hat das wirklich ein gewisses Potenzial. Und dann hat es mir auch einfach Spaß gemacht. Ich war schon immer Podcast-Fan. Und dann habe ich es einfach weitergestaltet und immer nur, aber ehrlich gesagt auch sehr intrinsisch motiviert. Das hat mir auch einfach immer super viel Spaß gemacht. Und ich mag das, mich mit Leuten zu unterhalten. Ich mag es, Leute zu verstehen. Das ist wahrscheinlich die psychologische Komponente, die ich habe. Und ihre Geschichten zu erzählen, wie sie zu was gekommen sind. Und man merkt auch tatsächlich, wenn man mit jemandem mal so einen Podcast aufgenommen hat, man hat dann auch irgendwie eine andere Ebene. Ne? Also wenn man sie dann trifft, auch wenn es natürlich irgendwie Content ist, den wir jetzt hier gerade zusammen produzieren, du lernst mich besser kennen, dadurch ich lerne dich hoffentlich viel super. Wir bist auch noch mal besser kennen, als ich dich eh schon kenne. Aber es ist schon irgendwie so eine andere, persönlichere Ebene, die man hat. Und man lernt die Branche auch ein bisschen kennen. Also es hat so viele Vorteile, die sogar über diesen reinen Return on Invest Faktor hinausgehen, der dann wirklich auch wertvoll ist.
Und würdest du Maklern auch empfehlen, ihren eigenen Podcast zu starten?
Wenn sie wirklich viel Bock drauf haben, dann schon. Aber es ist so, ich merke es ja auch im Moment. Also wir haben in Deutschland gesamt gesehen, im internationalen Vergleich ja relativ wenige Podcasts. Das fand ich ganz interessant, weil man das Gefühl hat, es gibt so viele. Aber im internationalen Vergleich sind es tatsächlich gar nicht so viele. Und wenn man sich wirklich dafür begeistert und sagt, das ist das Medium, das ich mag und das ich weiterhin auch verwenden möchte, dann macht es Sinn. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich mache das jetzt, weil ich erwarte mir so und so viele neue Objekte, die ich vertreiben kann oder diese Reichweite, dann glaube ich, würde ich es im Moment zumindest nicht machen, weil ich habe gerade im Moment das Gefühl, es kommen wirklich viele Podcasts und so sehr ich das liebe. Man muss es sich bewusst sein, es ist ein Riesenaufwand und man braucht auch ein Thema, mit dem man sich abhebt. Also wenn es immer nur in Anführungszeichen das gleiche Konzept ist, dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Vielleicht irgendwas, was sich total abhebt, was man so noch nie richtig mitbekommen hat. Wenn man da eine coole Idee hat, dann let's go. Aber ja, sonst ist es nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Ne? Robert, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich hatte jetzt keine Strategie tatsächlich. Ne? Also muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich als Unternehmensberater sage, aber ich habe es tatsächlich, wie ich es eben gesagt habe, gemacht, weil ich da tatsächlich Bock drauf hatte und auch selber lernen wollte von meinen Gästen und mehr neugierig war. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die beste Motivation, so einen Podcast zu starten. Wenn man dann noch das Durchhaltevermögen hat, dann wird sich wahrscheinlich der geschäftliche Erfolg aus dem Podcast auch von alleine irgendwo einstellen, auch wenn es total schwierig ist zu messen.
Ja, man braucht beides. Ne? Man braucht zum einen man braucht die richtige Zielgruppe, die auch das interessiert, was wir hier gerade labern. Und man braucht auch die Gäste, die halt wirklich auch Bock haben, da mitzumachen. Das wird unterschätzt, vor allem am Anfang. Es ist so, ich muss sagen, ich glaube, ich hatte es recht leicht am Anfang, weil wir hatten, glaube ich, einen der ersten Podcasts in diesem Format. Und da waren alle super offen und hatten sofort Bock, da mitzumachen. Aber ich glaube, mit der Zeit braucht man dann wirklich auch schon Argumente, dass man sagt, bestimmte Leute kommen und werden jetzt Gast. Und deswegen, glaube ich, muss man sich für beides wirklich auch was interessieren. Und wenn man da in Anführungszeichen lieblos rangeht und sagt, ach komm, ich mache das jetzt irgendwie, weil Podcast ist jetzt gerade im Trend und das ist ein Medium und das können Leute in der Bahn hören, dann wird es, glaube ich, irgendwie schwierig.
Ja, aber zumindest ist es so, dass ich von meinen Gästen auch immer höre, dass sich das für sie auf jeden Fall auszahlt, Gast im Podcast zu sein. Du nickst gerade, die Hörer können es nicht sehen, wahrscheinlich, wenn es gerade kein Videopodcast, Videopodcast gestreamt wird. Also das ist schon so, dass das, was du eben erwähnt hast über die persönliche Beziehung, die du als Host aufbaust, das geht natürlich, funktioniert für die Gäste natürlich genauso, dass sie bei so einer, wo sind wir jetzt, bei etwas über einer Stunde, sind sie dann im Ohr der Gäste bei einfacher Geschwindigkeit, bei anderthalbfacher Geschwindigkeit dann ein bisschen weniger, ne? Aber dadurch erreicht man natürlich auch die Zielgruppe nochmal ganz anders als jetzt über ein Werbeplakat, ja, oder eine SEO-Marketing-Maßnahmen.
Ja, immer. Und also es lohnt sich für die Gäste eigentlich fast immer. Also wenn man eine gewisse Reichweite hat, weil jetzt sagen wir mal, man hat jetzt so einen Podcast rausgebracht und wir hätten jetzt 0 Zuhörer. Selbst in diesem Fall ist es ja so, dass man aus dem Podcast immer irgendwelche Sachen noch machen kann, Aussagen hat, die man irgendwie für sich irgendwie verwenden kann, wo man gemeinsam auch Content produzieren kann. Das ist immer etwas, was einen totalen Vorteil hat. Weil zum Beispiel zu sagen, wie toll McGrundriss ist, ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt bei einer Instagram-Story mache, wenn ich das in einem Podcast erzähle, dann geht es halt natürlich viel, viel besser. Wenn du mich gefragt hast, ja, wir plötzlich eine Rechtfertigung, das sozusagen.
Absolut. Ja, apropos, wie komme ich denn eigentlich mit dir und mit McGrundriss in Kontakt?
Also wir haben einen Instagram-Account, den ich ganz, ganz toll finde, McGrundriss. Dann kann man natürlich immer auf unsere Website gehen, wenn man gerne was bestellen möchte, www.mcgrundriss.de. Dann sind wir eigentlich so ziemlich überall, wo irgendwas Social-Media-mäßiges ist. Wir haben sogar einen YouTube-Account. Der null genutzt wird, aber wo ich zumindest jetzt auch immer mal hin und wieder eine Podcast-Folge hochlade. Aber grundsätzlich bei mir auch über LinkedIn, Markus Brückelmeier, bin ich da und bei Instagram unter McGrundriss, wenn man da schreibt, kriege ich es zumindest auch immer mit und bin sehr offen, mich auszutauschen, zu netzwerken, Fragen zu beantworten, mir auch gerne Kritik anzuhören, wenn es irgendwie ist, was in diese Richtung ist, weil daraus lernen wir. Und ja. Das sind so die Wege.
Ja, sehr gut. Und ein 2D-Grundriss bei McGrundriss in der Einzelbestellung kostet?
14 Euro.
Sehr gut. Die Parameter hattest du eben mit genannt. Hat mich mal ein Hörer gebeten, auch solche Informationen immer abzufragen, damit auch jeder für sich entscheiden kann, ob das in das eigene Preisbudget reinpasst. Und vielen Dank für die Information an der Stelle. Also ich muss sagen, haben wir jetzt was vergessen, Markus? Wir haben über Podcasten gesprochen, wir haben über dich gesprochen, wir haben über McGrundriss gesprochen. Was fehlt noch? Was haben wir vergessen?
Was haben wir vergessen? Nee, eigentlich haben wir so gut wie alles, ne? Was wichtig ist und was spannend ist.
Ich habe viel gelernt.
Ja.
Über 2D-Grundrisse und deren Bedeutung im Maklergeschäft. Ich habe gelernt über eure KI-Entwicklung, wie viel KI heute schon im Einsatz ist, was ihr plant, demnächst einzuführen. Dann habe ich gelernt, wie bedeutend die CRM-Integrationen für euch sind, welche Stückzahlen ihr so dreht. Also alles sehr, sehr spannende Informationen. Vielen Dank für das offene Teilen der Insights, auch der Austausch zum Podcast. Und ja, ich freue mich, wenn wir das an anderer Stelle demnächst vertiefen können.
Auf jeden Fall, da freue ich mich natürlich auch drauf. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich. Es war für mich mal irre interessant, mal auf der anderen Seite zu sein und Gast zu sein. Aber das habe ich dir im Vorfeld natürlich auch schon geschrieben. Also ist für mich sehr, sehr spannend, auch mal hier die Fragen zu beantworten und nicht nur sie zu stellen. Ja, das können wir demnächst andersrum machen.
Man hat dir nicht angemerkt, dass der Rollenwechsel dir ansatzweise schwerfallen würde. Also von daher lag mir die Frage zwar auf der Zunge, aber ich habe sie dann im Laufe der Zeit dann doch unterdrückt, weil ich gemerkt habe, das ist für dich einfach auch so ein Heimspiel.
Ja, aber man muss schon tatsächlich auch sagen, es ist bei manchen Fragen denkt man sich so, ah ja, und okay, und was sage ich jetzt und so weiter. Das ist ja als Fragensteller nicht so, ne? Weil es gibt ja schon so ein paar Insights. Wir sind aber, und darauf lege ich echt einen hohen Fokus, das hat ja auch mit dem Thema Vertrauen zu tun. Wir sind ein sehr transparentes Unternehmen, wollen das auf jeden Fall sein, weil ich denke tatsächlich, je mehr unsere Kunden auch wissen, wie das bei uns funktioniert, wie wir produzieren, desto mehr vertrauen sie uns auch und wissen, dass sie bei uns an der richtigen Stelle sind.
Sehr gut. Dann bleibt mir abschließend noch die Frage, wen du einmal im Immokaiser-Podcast hören möchtest.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Frage, bei der ich wirklich sehr stark recherchiert habe bei dir, weil ich nämlich schauen musste, wen kann ich dir denn noch empfehlen und mit wem hatte ich denn schon so gesprochen. Ich muss sagen, ich fand Luciano Bellebono sehr, sehr spannend. Mit dem habe ich wirklich eine sehr interessante Folge aufgenommen und den würde ich dir auch ans Herz legen. Der hat ganz viel spannende Insights.
Ja, vielen Dank. Als hätten wir es abgesprochen. Ich bin nächste Woche in Stuttgart bei Luciano, bevor er dann weiterreist nach Augsburg zum Immo-Kongress. Da werden wir dann unsere Folge vor Ort aufnehmen. Er hat ja auch ein eigenes Podcast-Studio. Also das ist ja schon sehr gut aufgestellt. Ich freue mich total drauf. Vielen Dank auch für die Empfehlung. Und kommt direkt in die Umsetzung. Also so schnell habe ich noch keine Podcast-Gast-Wunsch-Empfehlung umsetzen können. Also von daher Lichtgeschwindigkeit. Danke an dich, Markus. Alles Gute für 2026. Wir stehen am Anfang eines spannenden Jahres und ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute. Und wir hören uns und sehen uns hoffentlich auf einer der nächsten Veranstaltungen wieder.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube, drei Dinge im Leben sind garantiert. Die Steuer, der Tod und dass wir uns bei einer der nächsten Veranstaltungen sehen werden.
So machen wir es. Alles klar. Macht's gut, liebe Hörer. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis in 14 Tagen, Dienstag, 6 Uhr, Luciano Bellebono. Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.